Guten Abend. Ist es bei einer Straftat relevant zu wissen, welche Nationalität ein Verdächtiger oder eine Verdächtige hat? Für die Ermittler sicherlich schon, aber wie wichtig ist das für die Öffentlichkeit? Mit dieser Frage ringen wir in unserer Redaktion immer wieder. Es gibt da keine einfache Antwort. Aber wir orientieren uns bei unserer Berichterstattung am Kodex des Deutschen Presserats, wo die Richtlinie 12.1 besagt, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung führen darf. Wörtlich: Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Das ist natürlich Ermessenssache, weshalb wir immer von Fall zu Fall einzeln entscheiden müssen. Und bislang hat sich auch die Presseabteilung der Polizei in Nordrhein-Westfalen daran orientiert. Doch Innenminister Herbert Reul kündigte an, dass seine Ermittlungsbehörden künftig immer die Nationalität von Tatverdächtigen nennen sollen, sofern die zweifelsfrei feststeht. Warum? Das fragen wir ihn gleich selbst. Zuvor Jan Koch.
29. Juli, 14 Uhr, Tagesschau. Wenige Stunden, nachdem ein Mann, ein Kind und dessen Mutter vor ein ICE im Frankfurter Bahnhof stößt. Das Kind stirbt.
Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 40-jährigen afrikanischer Herkunft. Der Eritreer wird zur Stunde vernommen.
Die Info über die Herkunft kommt von der Polizei. Einige Redaktionen entscheiden sich, die Herkunft zu nennen. Aber ist die Herkunft relevant oder viel eher andere Faktoren?
Die Beamten nahmen schließlich einen 40-jährigen Mann aus Eritrea fest.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul will für die Polizei NRW nun eine radikale Lösung. Die Herkunft mutmaßlicher Täter soll immer genannt werden. Den Einwand, diese sei bei Straftaten meist unwichtig, lässt er nicht zu.
Das Argument gilt ja dann auch für jede andere Angabe, die wir machen. Man könnte auch sagen, warum sagt er das Alter oder warum sagt er Mann und Frau? Also ich glaube, das haben wir bei der Kleinkriminalität auch gelernt, sich leiten zu lassen davon, dass man möglicherweise stigmatisiert, ist ein schlechter Ratgeber.
Er will Transparenz schaffen, um damit Spekulationen über die Nationalität zu bekämpfen. Die meisten anderen Bundesländer berufen sich bisher auf den Pressekodex. Dort heißt es, die Nationalität nur dann zu nennen, wenn ein begründetes öffentliches Interesse besteht. Das solle sich auch nicht ändern.
Es wird ein künstlicher Zusammenhang geschaffen zwischen der Straftat und der Herkunft. Als ob eine bestimmte Kultur oder Religion der tiefere Grund dafür ist, dass jemand eine Straftat begeht.
Auch der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter findet den Plan unsinnig.
Wenn ein indischer Arzt das Gesundheitswesen betrügt, indem er Abrechnungsbetrug begeht, ist der Ausweis nicht besonders relevant. Genauso verhält es sich mit einem Mafiosi, der möglicherweise einen deutschen Pass in der Hosentasche trägt. Auch da ist es interessant, dass wir die Mafia bekämpfen müssen, aber nicht so sehr der Ausweis in der Tasche des Mafiosi.
Dennoch steht NRW mit dem Plan nicht alleine da. Auch Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern denken über eine konsequente Nennung nach. Bisher wird nur in Hamburg und Brandenburg die Nationalität immer genannt. Thorsten Herbst arbeitet bei der Polizei Brandenburg. Seine Erfahrung zeigt, dass sie so Spekulationen vor allem im Netz erfolgreich bekämpfen.
Mittlerweile gibt es so viele Demagogen und Populisten in diesem Land, die genau eine entweder unkonkrete Informationslage nutzen, um Stimmung gegen den Staat und vor allem Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen und im Endeffekt ihren Bärenanteil daran beibringen, dass im Zweifelsfalle tatsächlich Diskriminierung erfolgt.
Wenn es nach dem nordrhein-westfälischen Innenminister Reul geht, soll die Polizei NRW bald auch so arbeiten.
Und den begrüße ich jetzt in Düsseldorf, der Mann, der die neue Richtlinie ausgegeben hat, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Guten Abend, Herr Reul.
Guten Abend, Herr Tamponi.
Vertiefen wir das nochmal. Warum glauben Sie jetzt auf einmal, dass es wichtig ist, immer die Nationalität eines Tatverdächtigen zu nennen?
Weil wir auf einmal oder auf gut gesagt in den letzten Monaten in der Bevölkerung spätestens seit der Kölner Silvesternacht eine wachsende Stimmung haben, die Ausländer verdächtigt, die daraus Stimmungen macht und aus diesen Stimmungen dann auch den Vorwurf an die Polizei, an den Staat erhebt. Ihr sagt nicht die Wahrheit, ihr sagt nicht alles. Und diese Verdächtigungen sind auf Dauer lebensgefährlich für die Frage Akzeptanz von Polizei und staatlichen Organen. Und deshalb glaube ich, es ist klug, transparent zu sein, ehrlich zu sein, Wahrheiten zu sagen. Das ist anstrengend, aber es ist besser.
Ja, aber gegen Transparenz hat ja niemand was. Aber genauso anstrengend ist es auch abzuwägen. Und dieses Vorgehen kann man im gleichen Atemzug ja auch dazu führen, dass es diskriminierend wird oder rassistisch, eine Allverallgemeinerung, die wir im Pressekodex sehr vermeiden wollen, führt.
Ja, ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen viele, viele Jahre die Clans, die ihre Strukturen im Ruhrgebiet aufgebaut haben und die viel Unheil gebracht haben, nicht angepackt, dieses Themas, weil es stigmatisiert war. Weil jeder Sorge hatte, wenn man darüber redet, wenn man sich kümmert, stigmatisiert wird. Das haben wir geändert. Ich kann Ihnen nun sagen, ich habe den Eindruck, wir kommen damit weiter. Nicht auf einmal. Und es ist auch keine Wunderwaffe, sondern es ist ein Hilfsmittel. Und ich glaube, wenn man Vertrauen wiedergewinnen will in der Bevölkerung, dann ist das Allerwichtigste, dass die Politiker ehrlich sind. Die Polizei die Wahrheit rausdrückt, dass der Staat nicht mehr ständig diesen üblen Verdächtigungen ausgesetzt wird. Davon lebt doch die ganze braune Soße im Netz.
Ja, aber da machen Sie ja ganz schön Druck dann auf uns Medienschaffende, denn das würde ja bedeuten, dass wir immer die Täter oder die Verdächtigen vielmehr die Nationalität mitgeteilt bekommen und dann kommen wir in den Verdacht, dass wir dann diese Informationen nicht freigeben, wenn wir aus Pressekodexgründen das zurückhalten würden.
Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist, ob jetzt der Druck auf die Polizei gemacht wird oder der Druck auf die Medien gemacht wird. Das ist nicht das Thema, sondern meine Meinung ist,
naja, schon, wir haben damit ja täglich zu tun, Herr Reul.
Ja, wir auch. Also da haben wir ja beide was. Ich wollte nur so dieses einfache Wegschieben-Problem nicht haben. Wir haben uns entschieden, dass wir uns jetzt darum bemühen, wie wir das vernünftig formulieren. Übrigens, relativ sicher ist, wir sind ja nicht fertig mit dem Erlass. Der Erlass wird schon dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, nicht zu Stigmatisierung führt, dass man das versucht zu vermeiden. Also da wird es auch einen klaren Auftrag geben in diesem Erlass. So ganz einfach ist es auch nicht, wie sich das jetzt darstellt. Aber ich habe gelernt, Offenheit, Transparenz ist klug. Ich habe bei den Clan-Kriminalitäts gelernt. Ich habe das übrigens auch gelernt bei Beispielen, als wir uns um die Frage gekümmert haben, dass sexuelle Straftäter, die rückfällig geworden sind, die man ewig dann nicht benannt hat. Das haben wir dann benannt. Das war am Anfang schwierig, das gebe ich zu, aber am Ende ist das überhaupt kein Problem mehr.
Und wie bewerten Sie dann das Beispiel in Frankfurt, das wir im Beitrag gesehen haben mit dem Zugschubser?
Da ist das ja öffentlich genannt worden, wenn ich das eben richtig mitbekomme.
Ja, aber aus den falschen Gründen. Also das war ja nicht, es hatte mit der Herkunft des Täters nichts zu tun. Der war psychisch einfach krank und es hatte nichts mit dem Tathergang dazu zu tun, dass er Eritreer war.
Ja, Zamponi, lass mich nicht missverstehen. Ich habe nicht die Behauptung aufgestellt, dass die Angabe der Nationalität irgendwas über die Ursache oder die Motivation dieses Täters aussagt. Ich habe nur gesagt, genauso wie wir Alter, wie wir Geschlecht, so werden wir genauso die Nationalität bekannt geben. Übrigens, da wird ja auch die Nationalität Deutsch bekannt gegeben. Das bezieht sich nicht nur auf Ausländer. Und wenn einer zwei Nationalitäten hat, dann wird dahinter werden auch beide Nationalitäten stehen. Das ist eine reine Information, die denen den Boden entziehen soll, die mit demagogischen Mitteln da seit Monaten unsere Gesellschaft durcheinander bringen.
Aber haben Sie nicht Angst, dass Sie da das Kind auch mit dem Bade ausschütten? Denn wenn in einem Fall die Herkunft oder die Nationalität eben nicht relevant ist und Sie aber trotzdem das immer freigeben, dann ist es ja quasi unnötig veröffentlicht.
Ja, ob alles, was wir veröffentlichen, immer nötig und zwingend und klug ist und ob das alles hilft, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, weil für mich der Maßstab eigentlich ist, die Polizei, der Staat sollte sich hüten, Informationen nicht bekannt zu geben, wenn er sie bekannt geben kann, wenn dem nichts Ernsthaftes entgegensteht. Und wir haben mittlerweile Rechte für die Bürger in unseren Bundesländern, auch im Bund, wo Bürger eigene Informationen vom Staat sogar einklagen können. Also ich verstehe gar nicht, warum wir an der Stelle den Eindruck erwecken, wir wollten was vermeiden, verdecken, vertuschen. Und genau das ist das Problem. Ich würde nie behaupten, dass wir deswegen höheren Erkenntniswert haben zwingend. Das wird im einen Fall so sein, im anderen Fall so sein. Also die Nationalität eines Verkehrsunfallteilnehmers ist total irrelevant. Aber bei der Frage dieser Hochzeitskursus ist es natürlich interessant. Oder bei der Frage der Clans. Und da machen wir es ja auch.
Sagt der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.
Ja, soll bei Tatverdächtigen stets genannt werden, welche Nationalität sie haben? Dazu jetzt ein Kommentar von Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, der Gedanke klingt erstmal gut. Warum nicht die Nationalität eines Tatverdächtigen immer nennen? Das ist transparent. Das zeigt, wie vielfältig die Herkunft ist. Doch wer länger nachdenkt, den befallen Zweifel. Wenn als eine von vielen Eigenschaften des Täters die Nationalität herausgestrichen wird, obwohl kein Zusammenhang zur Tat besteht, dann suggeriert das ganz subtil, es gebe einen Zusammenhang. Und das ist gefährlich. Morgen heißt dann vielleicht die politische Forderung, immer auch die Religion eines Täters zu nennen. Übermorgen die sexuelle Orientierung. All das erscheint dann plötzlich relevant für die Tat. Nicht anders, als wenn man den Eindruck erweckt, es spiele eine Rolle, ob ein Gewalttäter ein geborener Bayer ist, ein Sachse, ein Hesse. Vielleicht fällt manchem dann ein Ost-West-Gefälle bei den Tätern auf oder ein West-Ost-Gefälle. Macht das wirklich Sinn? Keine Frage, wenn es um Terroranschläge, Mafia, Clankriminalität oder um Gruppenübergriffe wie in der Kölner Silvesternacht geht, ist es natürlich richtig, Herkunft und Zusammenhänge zu benennen. Auch bei Einzeltätern, wenn die Herkunft tatsächlich einen Sachzusammenhang zur Tat hat. Keine Frage, muss auch analysiert werden, wenn bestimmte Gruppen oder Nationalitäten durch eine besondere Häufung bestimmter Straftaten auffallen. Nichts soll unter den Teppich gekehrt werden. Aber ist es wichtig, wenn ein offenbar psychisch Kranker eine Gewalttat begeht, welcher Herkunft er ist? Nachdem ein Eritreer im Frankfurter Hauptbahnhof ein Kind vor den Zug gestoßen hatte, hatten viele Eritreer Angst vor Racheaktionen. Ein paar Wochen vorher war ein eritreischer Familienvater nicht weit von Frankfurt auf offener Straße niedergeschossen worden, nur weil er Ausländer war. Auf den ersten Blick scheint es egal zu sein, welche Kriterien man bei Straftätern nennt. Ist es aber nicht, zumindest nicht für alle.
Monika Wagner kommentierte. Auf dem Weg zum Brexit versucht Großbritanniens Premierminister Boris Johnson offenbar den Abgeordneten so wenig Gelegenheiten zum Showdown im Parlament wie möglich zu geben. Die kommen nächste Woche aus der Sommerpause zurück, 2 Monate vor dem Austrittsdatum am 31. Oktober. Diese Zeit bis dahin ist ohnehin schon eingeschränkt, weil die Parteien sich Mitte September traditionell zu ihren Jahresparteitagen zurückziehen. Doch nun will Johnson das Parlament möglicherweise schon 3-4 Tage früher und auf jeden Fall 1 Woche länger in die Pause schicken, ehe es dann am 14. Oktober in Westminster wieder losgeht. Gestern gab es bereits Demonstrationen dagegen auf Londons Straßen, aber der Widerstand regt sich auch in Johnsons eigener Partei. Mareike Aden.
Was ist nur los mit seinem Land, seiner Partei und Premier Johnson? Der Abgeordnete Ken Clark war mehr als 20 Jahre Minister in verschiedenen konservativen Regierungen und ein überzeugter Europäer. Jetzt ist er Alterspräsident des Unterhauses und sagt, Johnson lasse sich vom rechten Flügel der Partei treiben. Die Zwangspause fürs Parlament sei eine Schande. Das erinnert an den Stil eines kleinen Diktators. Wir hatten in unserem politischen System 300 Jahre lang niemanden, der versucht hat, gegen das Parlament zu regieren und es suspendiert. Gestern Abend vor der Downing Street No. 10. Tausende versammeln sich spontan von der Wut getrieben. Ihr Sprachchor, niemand hat Boris gewählt. Die Kritik prallt ab. Die Downing Street gibt sich heute unbeeindruckt. Vom Premier selbst ist nichts zu sehen. Dafür verteidigt Jacob Rees-Mogg, Brexit-Hardliner der ersten Stunde und jetzt Regierungsmitglied, die Zwangspause fürs Parlament erneut als Formalität. Wir müssen Themen jenseits des Brexit angehen, das Gesundheitssystem, den Kampf gegen Kriminalität. Wir brauchen die neue Sitzungsphase im Parlament. Widerstand gegen die Zwangspause auch online. Seit gestern haben mehr als 1,5 Millionen eine Petition auf der Regierungswebseite unterschrieben. Und die Anti-Brexit-Aktivistin und Geschäftsfrau Gina Miller, die schon einmal gerichtlich parlamentarische Mitbestimmung beim Brexit erzwang, geht nun vor Gericht gegen Johnsons Entscheidung vor. Den No-Deal-Gegnern im Parlament läuft die Zeit davon. Wenn am Dienstag die Sommerpause endet, müssen sie sich ausgerechnet hinter dem altlinken Labour-Chef Corbyn versammeln. Der ist umstritten, nicht nur wegen seines Brexit-Schlingerkurses. Wir werden mit allen politischen Mitteln versuchen, Johnson zu stoppen und einen Prozess anstoßen, um einen ungeordneten Brexit per Gesetz zu verhindern. Kann das funktionieren? Clark ist skeptisch. In Bezug auf Corbyn und die Kompromissfähigkeit der No-Deal-Gegner im Parlament. Nötig wäre eine Mehrheit, die sich auf einen Brexit-Kompromiss einigt und daran dann auch dauerhaft festhält. Nur so könnte das Parlament den unsinnigen Drang der Regierung zum No-Deal-Austritt stoppen. So mancher spekuliert schon, dass Ken Clark selbst Übergangspremier einer Brexit-Notregierung sein könnte. Clark sagt, er stünde bereit. Denn sein Land so zornig und gespalten zu sehen, macht ihm größte Sorge.
Wie sind die seit 2015 in Deutschland angekommenen Flüchtlinge heute in unserer Gesellschaft integriert? Wichtig für die Antwort auf diese Frage ist, wie viele von ihnen im arbeitsfähigen Alter jetzt einen Job haben. Im Juni dieses Jahres waren es 37%. Das sind 399.000 Menschen, die arbeiteten. Wovon 324.000 einen sozialversicherungspflichtigen Job hatten. Zur Bilanz gehört aber auch zu sagen, dass 47% aller Beschäftigungen lediglich Hilfstätigkeiten sind. Sind diese Arbeitszahlen also nur gut für die Statistik oder ist auch ein Job als Hilfskraft gut genug, um sich hier langfristig ein Leben aufzubauen? Axel John.
Die Arbeit ist einfach, aber anstrengend. Naim Mohammad ist Lackierer bei der Firma Procontour in der Eifel. Der Syrer flüchtete nach Deutschland, machte einen Sprachkurs und eine Fortbildung. Seit gut einem Jahr ist Mohammed bei dem mittelständischen Betrieb angestellt, in einem Helferjob.
Die Leute ist nett und sie hilft mir auch mit meiner Sprache. Und wie eine Familie, kann man sagen.
Procontour fertigt Kunststoff- und Feinblechprodukte, etwa für die Medizintechnik. Die Produktion, Präzisionsarbeit, vor allem Spezialisten sind hier gefragt. Firmeninhaber Jens Pohlmann braucht aber ebenfalls Mitarbeiter für einfache Tätigkeiten. Hierfür hat er auch mehrere Flüchtlinge eingestellt und sie intern geschult. Für ein besseres Deutsch und für den Arbeitsalltag in der Firma.
Wir stellen die Leute, die diesen Job nicht von der Pike auf gelernt haben, stellen wir als Helfer ein. Und von da aus kann sich dann jeder dahin entwickeln, was für ihn möglich ist, was er will und was er kann. Was wir erwarten, ist die Motivation, bei unseren Schulungen mitzumachen, das Deutsch zu verbessern. Und dann hat man hier einen guten Platz. Und wer halt nicht motiviert ist, hat halt keinen Platz hier.
Joban Khaled hat seinen Platz im Betrieb. Als Helfer gestartet ist der Kurde aus Syrien inzwischen zum Teamleiter aufgestiegen. Er sagt, je höher die Qualifikation, desto niedriger das Risiko, arbeitslos zu werden. Khaled will weiter vorankommen, um seiner Familie in Deutschland alle Chancen zu bieten.
Lernen hier, Ausbildung machen, Deutschkurs, neue Niveau machen. Das ist unser Ziel hier. Und ich glaube, alle Kollegen auch.
In den Arbeitsagenturen schaut man zufrieden auf den Aufschwung am Arbeitsmarkt für die Flüchtlinge. Allerdings könnte es damit wieder schnell vorbei sein, wenn der Abschwung der Wirtschaft weitergeht.
Wir können auf jeden Fall sagen, dass der Gruppe sowohl der geflüchteten Menschen wie aller Helfer zuallererst droht, dass der Arbeitsmarkt für sie nicht fix bleibt, wenn es zu einer negativeren Entwicklung kommt.
Entlassungen möchte Jens Pohlmann verhindern. Rutscht die Konjunktur aber in die Krise, will er seine Mitarbeiter in Helferjobs noch stärker fördern, damit sie bessere Chancen in seinem Betrieb und auch auf dem Arbeitsmarkt haben.
In Italien wird es vorerst keine Neuwahlen geben. Und damit beginnen die Nachrichten mit Judith Rakers.
Präsident Mattarella hat den amtierenden Regierungschef Conte damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Conte nahm den Auftrag am Vormittag im Präsidentenpalast in Rom entgegen. Ziel ist eine Koalition aus Sozialdemokraten und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die ihre Mitglieder aber noch abstimmen lässt. Conte soll erneut Ministerpräsident werden. Die Aktienmärkte haben positiv auf die absehbare Regierungsbildung in Italien reagiert. Für viele Anleger bestehen Aussichten auf ein Ende der politischen Krise. Mehr dazu von Markus Görne an der Frankfurter Börse.
Politische Börsen haben kurze Beine, heißt es. Heute zeigt sich, dass politische Entscheidungen der Börse eher Beine machen. Dass in Italien die Bildung einer neuen Regierung vorankommt und diese wohl auch proeuropäischer sein könnte, hebt die Stimmung ebenso wie die leicht hoffnungsvollen Signale aus China im Handelsstreit mit den USA. Peking möchte den Gesprächsfaden zur Lösung im unendlich scheinenden Handelsstreit mit Washington wieder aufnehmen. Der DAX legt daraufhin heute zu. Ein Thema aber hängt weiterhin wie ein Damoklesschwert über einem nachhaltigen Stimmungshoch. Ein ungeordneter Brexit und die nochmals verhärteten Fronten zwischen Premierminister Johnson und weiten Teilen des Parlaments. Wenn das Risiko eines No-Deal-Brexit steigt, sinkt an der Börse wohl wieder die Stimmung.
Die USA haben eine Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf gestartet. Daran beteiligen sich Großbritannien, Australien und Bahrain. Ziel sei es, Schiffe in der Straße von Hormus zu begleiten. Auf der wichtigen Handelsroute war es zu Angriffen auf Schiffe gekommen, für die die USA den Iran verantwortlich machen. Das ukrainische Parlament ist zu seiner ersten Sitzung nach den Neuwahlen zusammengekommen. Die Partei Diener des Volkes von Präsident Zelensky verfügt dort über eine absolute Mehrheit. Zum Auftakt wählten die Abgeordneten den 35-jährigen Juristen Oleksiy Honcharuk zum neuen Ministerpräsidenten. Eines der wichtigsten Ziele von Präsident Zelensky ist es, Wirtschaftsreformen umzusetzen. Brasiliens Präsident Bolsonaro hat mit einem Dekret auf die steigende Zahl von Waldbränden reagiert. Er untersagte das Abbrennen von Flächen in der anstehenden Trockenzeit für die Dauer von 2 Monaten. Seit Jahresbeginn wurden 83.000 Waldbrände gezählt, 75% mehr als im Vorjahr. Die Hälfte der Brände lodern im Amazonasgebiet, viele ausgelöst durch Brandrodungen. Oft sind es Farmer, die die abgebrannten Flächen zum Sojaanbau nutzen. Eintracht Frankfurt hat die Gruppenphase der Fußball-Europa-League erreicht. Die Mannschaft setzte sich im Rückspiel mit 3:0 gegen den französischen Ligapokalgewinner Racing Strasbourg durch. Den deutschen Champions League-Teilnehmern sind in Monaco schwere Gruppengegner zugelost worden. Bayern München trifft in der Gruppe B auf Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. In der Gruppe D bekommt es Bayer Leverkusen mit Juventus Turin, Atletico Madrid und Lokomotive Moskau zu tun. Borussia Dortmund spielt in der Gruppe F gegen den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. Gegner von RB Leipzig der Gruppe G sind Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon.
Wir reden jetzt über Menschen, die so schwer krank sind, dass eine Heilung meist nicht mehr möglich ist und die rund um die Uhr gepflegt werden müssen. Die verbleibende Zeit aber nicht unbedingt in einem Pflegeheim verbringen wollen, zumal dort höhere Zuzahlungen aus der eigenen Tasche nötig sind, während die ambulante Pflege im vertrauten Zuhause oder in sogenannten privaten Pflege-WGs weitestgehend die Krankenkasse übernimmt. Doch Gesundheitsminister Spahn, der will die Pflege nun reformieren und dabei das Pflegeheim attraktiver machen, was Gesundheitskosten senken und die Qualität für die Betroffenen steigern soll. Doch bei denen regt sich Widerstand dagegen, berichtet Hanni Hüsch.
Sie wollen sich wehren und neulich haben sie dem Minister dann das Treffen abgetrotzt. So wie geplant darf das Intensivpflegegesetz nicht bleiben, ein Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht. Aus Heidelberg ist Verena Wiedmann extra angereist, dauerbeatmet. Sie lebt in den eigenen 4 Wänden mit 24-Stunden-Betreuung. Auch sie will dem Minister klarmachen, dass sie nicht ins Heim abgeschoben werden will.
Ja, einfach zu zeigen, dass man auch mit einer Beatmung sehr viele Möglichkeiten hat im Leben. Dass es nicht so eine Einschränkung ist, wie viele denken.
Heute Mittag also sind sie unterwegs zum umtriebigen Gesundheitsminister, der auch die Versorgung von Intensivpflegepatienten neu ordnen will. Qualität verbessern, Kosten senken, sagt Jens Spahn. Ihnen das Recht auf ambulante Pflege nehmen, klagen die Betroffenen. Im Blick hat der Minister vor allem Patienten, die künstlich beatmet werden. Immer mehr von ihnen leben in ambulanten Pflege-WGs. Hier werden sie rund um die Uhr betreut. Kein billiges Unterfangen, denn ein solcher Platz kostet zwischen 20 und 30.000 Euro im Monat. Und die Krankenkasse zahlt. Auch deswegen entscheiden sich immer mehr Schwerstkranke für eine solche Einrichtung. Aber genau hier hat Jens Spahn Defizite ausgemacht. Privat organisierte Pflege sei zu teuer im Vergleich zur Heimversorgung und setze zu wenig darauf, Patienten aus der Beatmung herauszuholen. Denn gerade Beatmungspatienten sind lukrativ wegen der hohen Krankenkassenleistungen.
Lungenärzte sagen uns, dass bis zu 60% der Beatmungspatienten, die an Maschinen sind, zum Teil mit einem Luftröhrenschnitt, dass die entwöhnt werden könnten, also wieder selbst atmen lernen könnten. Das ist für die Patienten deutlich besser natürlich, steigert die Lebensqualität, senkt aber auch deutlich die Kosten.
Hier in Neustrelitz setzen sie genau auf solche Reha-Maßnahmen und darauf, dass der Luftröhrenschnitt wieder verschlossen werden kann. Janko ist Wachkoma-Patient. Er braucht die künstliche Beatmung nicht mehr. Eine solche Versorgung gilt dem Gesundheitsminister als vorbildlich. Die will er fördern. Denn schon lange klagen Heime über die Ungleichbehandlung im Vergleich zu den ambulanten WGs. Der Pflegeaufwand ist auch hier gewaltig. Aber meist zahlt nicht die Kranken, sondern die Pflegekasse. Und die verlangt saftige Zuzahlungen.
Realität ist, dass die Familien, die Betroffenen, monatlich mit 2.000 bis 3.000 Euro, und da reicht die Sparbüchse nicht lange, mit dabei sind. Und dann kommt der wirtschaftliche Absturz.
Zurück in Berlin. Einen Sieg wollen sie es nicht nennen, aber der Minister habe zugehört und Verena Wiedmann versprochen, dass sie über ihr Leben und ihre Pflege auch in Zukunft selbst bestimmen kann. Das soll sein Gesetz garantieren.
Traditioneller Glaube scheint gerade nicht sonderlich hip zu sein. In vielen Kirchen haben die schrumpfenden Gemeinden freie Platzwahl und oft bleiben ganze Bankreihen leer. Das kennen die christlichen Konfessionen hierzulande und in Großbritannien, da ist es nicht anders. Dort identifizieren sich nur noch 12% der Briten mit der Church of England oder den Schwesterkirchen in Schottland und Wales, sagt eine Umfrage vom Juli dieses Jahres. Was also tun? In einer Kathedrale in Rochester, 50 Kilometer östlich von London, hatte man jetzt eine unorthodoxe Idee.
Wenn Domherrin Rachel Phillips von ihrer Kanzel schaut, dann sieht sie das Gewusel eines Minigolfplatzes. 9 Löcher mitten in ihrer ehrwürdigen Kathedrale. Denn die Sommerferien über können Erwachsene und Kinder versuchen einzulochen. Mögen die Heiligen streng gucken, die kostenlose Ferienaktion baut Berührungsängste ab. Immer wieder habe ich früher Leute gesehen, die sich nicht sicher sind, ob sie reinkommen dürfen. Vielleicht, weil sie keine Christen sind oder glauben, nicht oft genug zur Kirche zu gehen oder falsch angezogen zu sein. Solche Barrieren bauen wir jetzt ab. Die Kathedrale von Rochester, gegründet im Jahr 604, ist die zweitälteste des Landes. Sie spielt eine wichtige Rolle für die anglikanische Kirche, doch die leidet unter der sinkenden Zahl von Gläubigen. Dank Minigolf-Parcours hatten sie hier in Rochester im August doppelt so viele Besucher wie sonst. Rachel Playford war seit Jahren nicht mehr in der Kathedrale. Ihren Sohn Logan hat sie nicht getauft. Doch weil er ein großer Minigolf-Fan ist, sind sie heute hier. Normalerweise würde ich nicht mit ihm hierher kommen. Aber das ist jetzt eine gute Gelegenheit, ihm einen Ort zu zeigen, der mit Religion zu tun hat. Ich bin getauft. Und vielleicht wollen wir ihn eines Tages ja doch noch taufen. Doch für ihre Aktion muss die Kathedrale auch viel Kritik einstecken. Über soziale Netzwerke und auch von so manchem Kirchenvertreter. Ein Akt der Entweihung sei das Minigolfen im Mittelschiff. Die Domherrin lässt sich die Freude am Erfolg jedoch nicht verderben. Dieser Teil der Kathedrale wurde in der Vergangenheit schon für so vieles genutzt. Er war im Mittelalter Ort des Zusammenseins, ein Marktplatz. Wir führen also vergangene Traditionen fort und nutzen ihn als Ort der Begegnung und des Willkommenheißens. Diese beiden regelmäßigen Kirchengängerinnen hatten Bedenken und wagen dann doch eine Runde. Ich war erst skeptisch, aber jetzt bin ich hier und es ist schön zu sehen, wie lebendig alles ist. Gar nicht eingestaubt und unantastbar. Mir gefällt's. Jeden Tag um 12 und 15 Uhr ein kurzes Gebet. Weiterspielen ist erlaubt, aber die meisten halten inne. Domherrin Phillips hofft, dass so mancher demnächst bei einem Gottesdienst vorbeischaut oder zumindest über den eigenen Glauben nachdenkt. Und Mutter Rachel entdeckt mit den Kindern die anderen Räume der Kathedrale. Logan zündet seine erste Kerze an. Sie werden wohl wiederkommen.
Gefühlt befanden wir uns dieser Tage mitten im Hochsommer, aber am Sonntag beginnt bereits der Herbst, zumindest aus meteorologischer Sicht. Claudia Kleinert, was bringen uns dann die letzten offiziellen Tage des Sommers?
Ja, Ingo, die bringen wirklich nochmal Hochsommerwetter, verbreitet viel Sonne und es wird heiß. Und selbst dann, wenn meteorologisch der Herbst anfängt, wird es zwar deutlich kühler, aber jetzt nicht richtig ungemütlich. Das bedeutet nämlich, in den nächsten Tagen wird immer mal wieder die Sonne dabei sein. Vor allem jetzt am Wochenende morgen, zum Beispiel in Köln 12 Stunden, am Samstag 13 Stunden. Berlin sieht's ähnlich aus, da hängen mal morgen dichtere Wolken rum. Und dann am Sonntag verbreitet viele Wolken, Montag 9 Stunden Sonne, in Berlin 5 Stunden. Die Temperaturen bringen am Wochenende noch mal Hochsommer bis 33 Grad in Köln, in Berlin sogar bis zum Sonntag. Dann aber am Montag bzw. Dienstag vor allen Dingen in der Osthälfte wird, oder umgekehrt, am Sonntag schon im Westen, am Montag dann auch im Osten, Höchstwerte von gerade mal noch 20, 21 Grad. Aber mit Sonnenschein wird sich das wahrscheinlich ganz gut aushalten lassen und für alle, die unter der Hitze gestöhnt haben, sowieso eine ganz angenehme Abwechslung sein. Dazu lassen auch Schauer und Gewitter jetzt am Wochenende nach. Heute Abend gab es noch welche. Insbesondere so Richtung Bayerischer Wald und Lausitz können noch einzelne Regengüsse runterkommen. Sonst ist es trocken und locker bewölkt. Die Temperaturen sinken meist auf 18 bis 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit viel Sonnenschein, noch so ein paar dickere Restwolken in der Osthälfte mit ganz vereinzelten Schauern. Und am Nachmittag können sich dann wieder vor allem über den Mittelgebirgen, also Schwarzwald, aber auch so Richtung Bayerischer Wald, Richtung Erzfichtelgebirge und auch im südlichen Sachsen Schauer und Gewitter entwickeln. Die können auch zum Teil wieder sehr kräftigen Regen dabei haben, weil sie kaum ziehen. Nach Nordwesten hin scheint häufig die Sonne und die Temperaturen steigen verbreitet wieder auf 26 bis 30 Grad. Der Wind spielt keine große Rolle, er kommt schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann kommt ein hochsommerlicher Samstag mit bis zu 33, 34 Grad im Westen. Und am Sonntag dann für die meisten dichte Wolkenfelder. Auch im Osten regnet es im Laufe des Nachmittags. Da gibt es heftige Schauer und Gewitter. Danach kommt dann deutlich kühlere Luft. Das wird sich dann schon ein bisschen herbstlich anfühlen.
Ist ja dann auch der richtige Zeitpunkt. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire, wie immer donnerstags mit Extra 3 diesmal. Die Nacht war's Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt, das meldet sich um 12:30 und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.